Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Autorin, und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann beschenke uns doch so kurz vor Weihnachten mit deinem Abo. Soll heißen, folge uns doch bitte in deiner Lieblings-Podcast-App. So bekommst du neue Episoden gleich angezeigt und wir erreichen mehr Menschen mit unseren Geschichten aus und über die Arbeitswelt. Ja, heute darfst du dich auf ein Gespräch freuen zum Thema Führungsleistung im Umbruch, das Remote, das Globale und ich selbst. Und denn darüber spreche ich heute mit Birgit Permantier. Ja, Birgit und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, so mindestens 10 Jahre, würde ich sagen. Und Birgit ist auch Netzwerkpartnerin meines Unternehmens Lea. Sie ist Psychologin, systemische Beraterin und Coach. Und sie selbst bezeichnet sich als moderne Mystikerin. Da können wir ja gleich mal hören, was das dann für sie ist. Und ist mit all dem im Gepäck als Führungskräftecoach, Coachin und Trainerin unterwegs. Und wer es mit Birgit zu tun hat, der darf sich auch auf die ein oder andere Überraschung vorbereiten. Jüngst hat sie mich damit vom Hocker gehauen, dass sie sich eine Woche in einen dunklen Raum begeben hat. Ich glaube, es war eine Woche oder vielleicht war es sogar länger. Ich frage sie gleich mal, um dort zu meditieren und ich glaube auch zu fasten. Und das war ein sogenanntes Dunkelretreat. Das hat mich total beeindruckt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wo es für andere aufhört, da fängt es für Birgit erst an. Ja, kann man das so sagen, liebe Birgit? Herzlich willkommen erstmal in meinem Podcast.
Ja, danke, liebe Christina. Ja, interessante Einführung und direkt auf das Dunkelretreat zu gehen und die mystische Komponente dabei. Ob das jetzt der Bereich ist, wo es gerade für mich anfängt, das weiß ich nicht, aber es hat mich wirklich gereizt und in das Dunkelretreat reinzugehen, hat mich natürlich auch Überwindung gekostet. Das war ja 10 Tage am Stück allein in einem dunklen Raum.
Ja.
Mhm. Genau, ne? Ohne jetzt mit jemandem zu sprechen. Und das ist natürlich schon etwas, worauf du dich nicht einfach so einlässt und sagst so, ach ja, das mache ich mal eben so als Abenteuer, sondern das ist ein Prozess, der entsteht in einem und also in mir ist das so entstanden und da ist so ein Ruf entstanden, mich mal so ganz tief nur auf das Sein, auf das Erleben in der Reizdeprivation, könnte man ja so sagen, einzulassen. Was entsteht da eigentlich? Was passiert da? Was sind das für Zustände? Wie kann ich also die tieferen Schichten des Seins erreichen? Das hat mich schon sehr stark interessiert und es war auch wirklich ein sehr tief transformierendes Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Und was auch einen sehr nachhaltigen Effekt hatte, weil ich jetzt tatsächlich über dieses Dunkelretreat hinweg also einen anderen Zugang zu den tieferen Schichten des Seins habe, um das mal so auszudrücken. Mhm. Also das ist irgendwie schon, das ist ja auch so diese mystische Komponente und ich habe das auch extra deshalb erwähnt, weil ich denke, dass das heute in dieser Zeit, wo wir so viele Krisen erleben im Außen, dass es so wichtig ist für viele Menschen, im Innen einen Ort für sich zu haben, das ist ja ein ortloser Ort, in dem sie Frieden finden, Ruhe, Stille und dass sie so ein inneres Zuhause haben und dazu einen Zugang bekommen und das wird immer, immer wichtiger. Mhm. Das hat auch mit dem Thema Führung zu tun, wo wir ja nachher hinkommen, denn sehr viele Führungskräfte haben das überhaupt nicht und die machen sich auch verrückt, weil sie einfach mit ihrer Aufmerksamkeit immer in ihrem Gedankenzirkus sind und das macht wirklich, das ist sehr, sehr stressig und das ist sehr, das ist eigentlich so unnötig. Wir haben das ja nicht gelernt, in die Stille zu gehen und diese Stille eben tatsächlich als Zuhause zu begreifen. Die meisten Menschen fangen an, sich zu langweilen oder es kommen irgendwie bestimmte andere Muster auf, Ängste, whatever. Und es geht eben darum, das tatsächlich zu kultivieren. Und dann kann man ganz gut in sich landen und daraus auch eine richtige Kraftquelle schöpfen.
Ja.
Ja, kann man zum Beispiel im Dunkelretreat.
Ja, vielen Dank. Also das spricht mich total an, was du erzählst. Und Wir haben ja im Vorfeld uns kurz abgestimmt. Mensch, worüber reden wir denn eigentlich? Ja, auf jeden Fall über dein Herzensthema Führung, über viele Dinge, die dort gerade im Umbruch sind. Wir haben uns zwischendrin immer mal kurz ausgetauscht. Was ist da eigentlich gerade so los? Und dann hast du gefragt, können wir denn auch über Bewusstseinsentwicklung sprechen? Und dann habe ich direkt gedacht, ja, wieso denn nicht? Ja, na klar. Na los, ja, so. Und lass uns das gerne verknüpfen. Und das ist ja auch das, was dich ausmacht. Und das führt ja auch direkt bald so zu dieser Frage. Magst du ein bisschen teilen, wie du geworden bist, was du heute bist?
Ja, was bin ich denn heute, ne?
Das ist ja schon eine gute Frage.
Wer bin ich denn heute eigentlich und was bin ich denn? Und das ist ja auch schon wieder eigentlich in der Tiefe eine ganz mystische Frage, weil wir sind ja hier alle auf einer Lebensreise unterwegs, die mit der Geburt startet und dann mit dem Tod endet. Und was ist, und diese wesentlichen Fragen, was ist eigentlich das Leben, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was soll das Ganze eigentlich, was ist der Mensch, die haben mich einfach immer schon beschäftigt. Also wirklich einfach schon seit ich denken kann fast, dass ich gedacht habe, Mensch, das möchte ich irgendwie mehr darüber erfahren, weil das ist doch ein Mysterium, das Leben, ein Mysterium voller Wunder. Und so habe ich eben diese Fragen in mir bewegt, so wie Rilke das so schön sagte, und bin auf die Suche nach Antworten gegangen. Und ich habe also damals gedacht, ja gut, wo kriege ich denn am ehesten Antworten, wenn ich studieren will? Und dachte, naja, in der Psychologie, das ist doch relativ ganzheitlich, guck dir das doch mal an und auch die Philosophie. Und so habe ich also dort weiter geforscht, natürlich keine nachhaltigen, endgültigen Antworten gefunden. Aber immerhin ist es doch ein schönes Forschungsgebiet, was mich auch immer noch beschäftigt. Die Psychologie, die Philosophie. Ja. Und ja, genau. Und danach, nach dem Studium, war ja die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ich habe immer Gruppen geleitet, Selbsthilfegruppen, Therapiegruppen nach dem Studium. Und dann kamen einfach auch noch andere Aspekte dazu. Seminare leiten tauchte dann auf. Und dabei bin ich dann geblieben, weil ich gemerkt habe, das kann ich gut. Ich kann gut Gruppen motivieren, die Leute in ihre Stärken bringen. Und dann kam ich natürlich auch zum Coaching und Hypnotherapie und systemische Organisationsberatung. All das Ganze, ne, diese vielen Ausbildungen, die dann so ein Konglomerat gegeben haben, das mich hat tiefer eintauchen lassen in das, was Menschen eigentlich so ausmacht, was sie unterscheidet, ihre Stärken, ihre Schwächen. Und das ist auch zum Beispiel eine meiner Leidenschaften, sicherlich zum Beispiel im Coaching, die Menschen ihre Stärken zu führen und vor allen Dingen aber auch ihre inneren Bremsen zu entdecken und diese auch nicht nur zu entdecken, sondern eben ihnen auch zu helfen, diese zu lösen und auch zum Beispiel die emotionalen Blockaden, die sie oft haben, auch gerade in der Führungsrolle, das sind ja oft unbewusste Konflikte, diese zu erkennen und aufzulösen. Das ist eine meiner Leidenschaften und das kann ich auch ziemlich gut.
Ja, und das ist ja auch das, wäre wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, was dich da dran reizt oder was dich da auch antreibt, das zu tun. Ja. Du arbeitest einfach sehr gerne wirklich mit den Menschen und mit dem Menschen an sich.
Ja, ganz genau.
Ja, und du hast ja schon erwähnt, du bist ja auch Organisationsberaterin und gleichzeitig habe ich bei dir so ein bisschen den Eindruck, das hat deinen Kontext gegebenenfalls enorm nochmal erweitert, aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass du gesagt hast, ach Mensch, super, endlich, jetzt bastel ich Organisationsdesigns oder ich fange an, hier an den Strukturen rum zu intervenieren, sondern dich hat das eigentlich nur noch mal tiefer reingebracht, habe ich manchmal den Eindruck, in diese Arbeit mit dem Menschen. Wie würdest du es denn beschreiben?
Nein, ich fand das schon, also das, ich finde das schon eine sehr, sehr wichtige Erweiterung dieses ganzen Mindsets eigentlich. Du hast ja auch damals gesagt, mach das mal, dann denkst du anders. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich habe diese soziologische Perspektive vorher gar nicht so in Betracht gezogen und dann noch gesehen, wie wirksam es ist, darüber nachzudenken. Insbesondere im Kontext natürlich mit Führung und Prozessen und so weiter. Aber in der Tiefe interessiert es mich schon eher tatsächlich zu schauen, also ich bleibe weiter bei diesen philosophisch, wenn du so willst, geistig-spirituellen Fragen. Was ist der Mensch und wie kann der einzelne Mensch wirklich freudvoll, kraftvoll, stärkenorientiert leben und dann natürlich in den Organisationen auch führen. Das begeistert mich einfach mehr. Da fühle ich mich einfach besser aufgehoben.
Ja, aber es ist doch toll, wenn man auch sowas findet, von dem man überhaupt sagen kann, das begeistert mich. Ja,
ja, da hast du wohl recht. Ja.
Das ist doch schon mal ein Riesengeschenk. Ja. Mhm. Ich mag das ja immer gerne, wenn du Geschichten erzählst.
Naja.
Und du hast in letzter Zeit immer mal so, ja Mensch, was da los ist. Und wenn wir uns so austauschen, ne, dann über Führungskräfte, die wirklich gefordert sind zur Zeit, wo Tränen fließen, ja, wo wirklich viel Kraft auch gebraucht wird. Das hat sich in den letzten Jahren verändert oder sagst du, das war eigentlich immer schon das, was Führung ausgemacht hat, dass es irgendwie so eine Art Schauseite hat, wo man immer der Hero ist, ja, und alles toll, alles im Griff hat und hintenrum ist man eigentlich am Hadern und am Ringen und ist unsicher. Oder ist das tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren stärker, Dollar geworden oder sind es vielleicht noch ganz neue und andere Themen, die dir in der Führungskräfteentwicklung jetzt gerade begegnen?
Ja, also da hast du jetzt mehrere Bereiche angesprochen. Ich würde jetzt in die Beobachtung dessen, was ich in den Führungskräftetrainings, die ich ja auch global mache, wenn ich die jetzt gleich teile, möchte ich erst gleich reingehen und erstmal auf die individuelle Ebene schauen. Die hat sich teilweise verändert und teilweise auch nicht. Also es ist schon richtig, dass der Stress wirklich spürbar zugenommen hat. Auch der Workload hat spürbar zugenommen. Und es bleibt aber dennoch immer bei den Individuen, damit wiederum auch umzugehen. Und deswegen würde ich gerne mal ein bisschen dazu erzählen, was ich so im Einzelcoaching mache, um dann später auf die Trainings zu gehen, ne? Damit das einfach sozusagen Veränderung beginnt ja immer von innen nach außen. Ja, das ist so, also das heißt, wir müssen uns erstmal im Klaren darüber werden, was ist eigentlich der innere Konflikt, den es anzuschauen und vielleicht auch aufzulösen gilt. Und dann können wir eigentlich erst eine wirksame Veränderung im Außen finden. Ne? Also bei manchen ist das relativ geklärt, das ist aber sehr, sehr selten. Da braucht man gar nicht auf der inneren Ebene so stark zu arbeiten. Bei den meisten mache ich das aber schon. Also die meisten, sage ich, wenn die mit irgendwie, die kommen ja auch meistens auch mit Problemen und nicht schon mit ins Blaue hinein, ich möchte mich weiterentwickeln, sondern die kommen schon mit handfesten Themen. Und da will ich mal ein paar Beispiele nennen. Also Beispiel, eine Frau, ja, die jetzt auch gar nicht so lange her war, die bei mir im Coaching und ist auch ein relativ typischer Fall, noch nicht so lange Führungskraft, vielleicht ein Jahr und kommt so richtig an ihre Grenzen. Also das heißt, sie hat das Gefühl, irgendwie ist total überladen und kann auch, wie die viele Führungskräfte eben abends nicht abschalten, ist voller Selbstzweifel, kommt auch schon mit so einem ängstlichen Blick rein und schaut mich sozusagen mit kaninchengroßen Augen an, mache ich denn alles richtig? So, und das ist eben auch so was Typisches. Und da gucke ich dann meistens, also mit den Führungskräften, Frauen oder Männer, mal in das ursprüngliche Familiensystem. Also ich lasse die meistens so ein Blatt ausfüllen vorher, das ursprüngliche Familiensystem, sollen die mal so aufzeichnen, die ungeschriebenen Regeln im Ursprungsfamiliensystem und dann eben auch die private und die berufliche Situation, weil oft zeigen sich die Muster, die schwierig sind, ja in allen möglichen Bereichen. Bei ihr war es eben so, die hatte so was Entgrenztes, die konnte keine Grenzen setzen, hat mit allen so mitgefühlt und war immer total überfordert mit all diesen Menschen. So, also guckt man sich das Familiensystem an, dann zeigen sich gerade in den ungeschriebenen Regeln häufig, und wenn man das verbindet mit dem Thema, was da gerade so ist, zeigt sich, das ist ja auch im systemischen Denken oft so, dass das Problem die Lösung ist für etwas, was damals zum Beispiel ein Problem war. Also das Verhalten, was heute ein Hindernis ist in der Führungsrolle, war damals die Lösung für etwas. Also bei der Frau dann zum Beispiel war es so, dass die, der Vater war früh gestorben, die Mutter war irgendwie alleinerziehend und klassischerweise hat die Mutter die Frau sozusagen zur Freundin gemacht, ne? Also ein parentifiziertes Kind. Also sie musste immer gucken, wie geht's der Mutter und war so ein bisschen zuständig dafür, dass es der Mutter gut geht und war natürlich dadurch eine super Empathin, die so Grenzen nicht setzen konnte. Und dann geht's einfach darum, das Muster mal zu erkennen. Dann kann man das zum Beispiel machen durch so kleine hypnotische Sensoren, die man so reinsetzt in das System und die dann diese Widersprüche deutlich machen.
Also, Moment, was sind hypnotische Sensoren? Das müssen wir,
glaube ich, das kommt aus der Hakomi-Arbeit. Da setzt man so kleine Akupunkturpunkte in das System des Menschen hinein. Das sind so Sätze, die man eigentlich gar nicht gut verneinen kann, aber die dann eben in so einem System auf Widerstand stoßen. Also wenn ich dann dieser Frau sage, so setz dich mal hin, ich werde dir jetzt mal gleich einen Satz sagen und du spürst mal, du wiederholst den Satz mal für dich und spür mal hinein, wie der für dich wirkt. Ob das dann, gucken, ob es einen Widerstand gibt oder ob es irgendwie, ob irgendwas auftaucht. Ne? Und ihr habe ich dann den Satz gegeben, meine Wünsche sind wichtig. Meine Wünsche sind wichtig. Und jemand, der eben nicht gelernt hat, dass die Wünsche auch wichtig sind und überhaupt gesehen und anerkannt werden, sondern immer die Wünsche von anderen erfüllen musste, der merkt einfach so, oh, das stimmt für mich gar nicht. Oder fängt sogar an zu weinen, weil er einfach merkt so, oh mein Gott, ja, meine Wünsche. Ich weiß noch nicht mal, was ich mir wünsche. So sehr sind die im Inneren irgendwie verborgen. Und bei ihr war es dann auch zum Beispiel der Satz, ich habe Grenzen. Und die hatte sie ja nicht. Und hat sie erstmal gespürt, so, ja, oh, ja, ich habe gar keine Grenzen. Und dann geht es einfach darum, wenn das, also das sind schon so fast wie so kleine Heilsätze, die man auch benutzen kann. Aber ich gehe dann einfach auch noch einen Schritt weiter und tiefer und mache dann zum Beispiel auch sowas wie Traumabehandlungen. Also die meisten sind ja so mikrotraumatisiert oder heile auch auf der Gefühlsebene. Denn es gibt ganz viele Methoden, wo Coaches irgendwie an Glaubenssätzen und so weiter arbeiten, geht auch. Aber die Verletzungen und Mini-Traumata, die sind eigentlich schon oft früher passiert. Und deswegen ist es wichtig, die Gefühle zu heilen. Also Gedanken sind die Sprache des Gehirns, Gefühle sind die Sprache des Körpers. Und es muss sozusagen auf der Körperebene voll ausgeheilt werden. Und da gibt es bestimmte Methoden, die ich dann dafür verwende. Das habe ich dann auch mit ihr gemacht. Und die kriegt dann eine Übung mit. Die nennt sich, also da wird mit Symbolen gearbeitet, die direkt auf der Herzebene wirken, extreme Wirksamkeit haben. Und die lernen dann anders zu fühlen. So konnte sie sich also abgrenzen oder sicherer fühlen, eine andere Frau auch. Ne, haben ja auch viele Frauen diese Thematik mit der inneren Unsicherheit. Und so kann das dann ausgeheilt werden, sodass sie überhaupt ein anderes Auftreten haben und dann eben auch wiederum eine andere Wirksamkeit. Also das ist mal die emotionale Ebene. Mhm. Oder ein weiteres Beispiel wäre dann, da hatte ich mal einen Mann da, der kam rein und also so ein ganz groß gewachsen und interessant gekleidet, also ganz ungewöhnlich für einen Mann. Und dann setzt er sich schon ganz aufrecht hin und hat mich erstmal so abgecheckt, ne? Was kannst du denn? Kannst du mit wem hast du denn schon so gearbeitet und so? Und dann habe ich gemerkt, wie ich auch in so eine Hab-Acht-Stellung kam und auf einmal so eine Anspannung auch fühlte im Raum und dachte, das ist ja seltsam, was ist denn das? Also so fühle ich mich doch sonst nicht. Und dachte so, na, ein bisschen kühl, arrogant wirkt der, so ein bisschen distanziert. Und dann habe ich das so verbalisiert, was gerade mit mir los ist. Also, dass ich so merke, so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jetzt besonders gut sein und da ist so eine gewisse Anspannung in mir. Und ob das ihm manchmal so geht, dass die Leute um ihn herum angespannt sind. Ne? Und dann hat er halt gesagt, so hat er erstmal, war er ganz erstaunt und meinte, ja, genau, ne? Und er hätte halt das Feedback bekommen, distanziert und kühl und arrogant zu sein. Und das ist natürlich, obwohl das ein wirklich eigentlich auch nicht unempathischer Typ war, war das sein Thema. Und jetzt muss man sich mal natürlich fragen, wo kommt denn dieses Thema her? Und da auch wieder so ins Familiensystem reinschauen, wieder das Symptom ist die Lösung. Für was ist dieses Verhalten eine Lösung? Ja, und dann stellte sich eben raus, der hatte also mehrere Brüder und er war immer so ein bisschen der Sonderling und der Vater war so Handwerker und er war so ein Künstler, Designer und er hat dann irgendwie einfach sich auch nicht so anerkannt und ausgegrenzt gefühlt und dann so eine Blase um sich entwickelt, dass er eben was ganz Besonderes ist, der sich aber auch beweisen muss, ne? Also für ihn wäre dann so ein Satz auch sowas wie, ich muss nichts mehr beweisen. oder ich bin ein ganz normaler Mensch. Ne? Und da ging es halt in dem Prozess, da bin ich auch noch mal tiefer mit ihnen reingegangen, darum, diese Geschichte mit dem Vater auch auszuheilen und wirklich so eine Versöhnung zu finden auf der inneren Ebene, so dass er auch wirklich Lust hatte, die Distanz, der Sockel, auf dem er sich befand, dass er den reduzieren konnte und mehr in Kontakt gehen konnte mit seinen Teammitgliedern. Das war wirklich ein emotionales Thema. Ne? So, und solche, und da kann ich also viele, viele Beispiele erzählen, oder wie Leute einfach keinen Spaß an der Arbeit haben und dann so ungeschriebene Glaubenssätze, protestantische Arbeitsethik, die Arbeit muss immer anstrengend, mühselig sein, darf keinen Spaß machen. Wenn es sie dann Spaß macht, dann haben sie halt Schuldgefühle, ja, also weil der Vater auch schon keinen Spaß hatte und. Da gibt's meistens so Schlüsselpunkte. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Kindheit und so weiter, ja, also das meiste davon ist ja unbewusst. Und das aufzulösen, das ist für mich eines der schönsten, also das gehört zu den schönsten Teilen meiner Arbeit, weil es so fruchtbar ist, weil es so viel leichter wird innerlich für die Leute, weil die so viel freier werden innerlich und merken, ach was, so kann man sich auch fühlen, ach ist ja krass. Denn das Fühlen ist ja das, was wir, oder dieses innere Seinsgefühl, das ist ja unsere Normalität. Und wir merken gar nicht oder wissen oft gar nicht, dass wir uns wirklich ganz anders fühlen können. Ganz anders. Wir können wirklich das Fühlen vollständig um- oder neu programmieren, um es mal so ein bisschen technisch auszudrücken. Aber in der Realität macht das halt einen riesengroßen Unterschied.
Ja, wenn ich dir zuhöre, also mal wieder bin ich sehr gebannt von deinen Geschichten. Und natürlich, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, wow, das hört sich irgendwie so einfach an. Also es hört sich so an wie, ach so, naja, dann guckt man halt, ne, wo kommt's her? Und dann macht man das weg durch so einen Satz. So. Ja. Und ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht leicht fällt mit deiner ganzen Erfahrung im Gepäck und deinen ganzen, ja, Methodiken und Theorien, über die du weißt, aber es sollte jetzt ja, glaube ich, nicht dazu einladen zu sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das geht doch ruckzuck weg und so wichtig ist das doch nicht, also so ist es ja auch nicht gemeint, ne?
Nee, also es ist aber schon so, dass es heute Methoden gibt, die wirklich schneller gehen. Also man muss sich jetzt, wenn man so ein Thema hat, nicht in eine Psychotherapie begeben und auch nicht lange auf die Couch. Es geht wirklich schneller und das ist auch diese, die Schönheit dieser Zeit, dass so viele neue Methoden da sind, die auch auf ganz anderen Ebenen arbeiten, wie eben zum Beispiel der geistigen Ebene, der emotionalen Ebene. Und das ist wirklich, das ist ein Geschenk, mit solchen Methoden arbeiten zu können und zu sehen, dass die sehr, sehr wirksam sind. Ja, und klar, die Erfahrung ist, die hilft natürlich. Also deswegen kommen die ja zum Coaching, ne? Ja. Dass man etwas mit denen macht, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Dass wir die Lösung dort finden, wo sie nicht gesucht haben.
Ja. Jetzt glaube ich, haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen, wie du arbeitest im Coaching.
Auch der individuellen, ne? Genau.
Genau. Und man könnte ja fast schon auch sagen, das ist so, ist doch auch wieder ein bisschen zeitlos, was du erzählt hast, wobei du gestartet bist, damit auch zu erzählen, dass es natürlich einen höheren Druck gibt, den man in letzter Zeit eben bemerken kann, sehr deutlich. Was ich auch mitbekommen habe, ist, dass du ja viele Anfragen auch bekommen hast, die du ja auch gerne bedient hast im Sinne von, wie geht eigentlich Remote-Führung? Das ist mehr geworden, ne? Was muss man denn da beachten? Und ich weiß auch, dass du ja viel auch so global auf die Teams schaust. Genau, erzähl doch mal, was ist denn da eigentlich tatsächlich der Unterschied? Also wieso ist das überhaupt ein Thema, zu sagen, wir müssen jetzt auf Remote-Führung gucken? Was ist da eigentlich wichtig und was ist da anders? Und was müssen Führungskräfte denn jetzt plötzlich dazu lernen, wohl möglich, die es auch jahrelang schon tun?
Vielleicht fange ich nochmal dabei an, was ich zurzeit so wahrnehme, ne? In diesen auch nationalen und internationalen Trainings. Das sind ja oft so längere Führungskräfte, Entwicklungsreisen, also auch in größeren Konzernen. Und es Mache ich übrigens über die Sync Group, die ich hier mal lobend erwähnen möchte, die da auch also wirklich in vielen Unternehmen großartige Arbeit leistet. Und aber gleichzeitig kann man schon sagen, dass sich das Arbeitsumfeld und auch die Arbeit sehr stark durch die Pandemie und das Remote-Arbeiten verändert hat. Und es gibt ja sogar auch schon Studien dazu, die sagen, also das Gallup-Institut, das forscht ja immer nach dem Engagement-Index. Und tatsächlich ist international, also weltweit, ist das Stressniveau der Menschen, auch der Führungskräfte, auf einem All-Time-High. Und das hat eben auch mit der Art und Weise zu tun, wie gearbeitet wird. Ne? Mhm. Das ist wirklich krass, weil wir uns eigentlich noch gar nicht richtig angepasst haben an diese digitale Arbeit. Zwar, ja klar, wir machen das alle, aber was am Anfang zum Beispiel sehr stark der Fall war, das war diese Meeteritis, so nenne ich das, eine Meeting after Meeting, 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 Meeting. Ne? Für jedes Problem war die Antwort ein Meeting. Und die Leute sind irgendwie von Meeting zu Meeting gesprungen und waren vollkommen fix und fertig am Ende und haben dann die Arbeit, die sie eigentlich machen mussten, am Wochenende noch gemacht, weil natürlich in der Woche keine Zeit war. Ne? Meeting after Meeting, ja. Und das ist doch ganz interessant. Da wäre zum Beispiel auf organisatorischer Ebene, es macht jetzt gerade eine Coaching-Kundin von mir, die guckt jetzt mal so nach, ja, welche Meetings machen in unserer Organisation eigentlich Sinn? Was ist denn überhaupt effektiv? Was ist effizient? Also das wäre mal wirklich was ich vielen Organisationen ans Herz legen würde, ans Organisationsherz. Guckt doch da mal hin, weil das einfach übergreifend ist und übergriffig. Die Organisation ist da einfach auch übergriffig. Es macht ja keiner, aber es hat irgendwie so was, so wie so eine Beweispflichtsveranstaltung. Ne? Ich zeige, dass ich noch da bin und wir tun mal so. Und es wird ja nur über die Arbeit geredet. So. Und das hast du ja sicherlich, das wirst du ja sicherlich bestätigen. Also den Leuten geht es unter anderem dadurch immer schlechter. Die brennen immer mehr aus emotional. Und es gibt auch natürlich noch andere Themen. Durch das Führen auf Distanz, und das ist jetzt eine deiner Fragen, da werden andere Themen viel, viel wichtiger. Und das ist das Beziehungsmanagement. Und ich weiß ja, im Systemischen, da guckt man immer gerne auf die Prozesse und das ist ja auch richtig. Man kann also, wie ich schon gerade gesagt habe, mal guckt euch mal die Meetings an und was macht überhaupt Sinn. Aber eben, es geht ja auch darum, dass die Führungskräfte eine Wirkung haben. Und wir wissen, also das Gallup-Institut sagt zum Beispiel, zu 70% können wir vorhersagen, wie der Engagement-Index ist, wenn wir einfach nur die Führungskraft kennenlernen. Mhm. Und das können wir auch, du und ich. Meine Kinder können das auch. Da braucht man das keine Rocket Science. Wir gucken uns nur die Führungskräfte an, worauf schauen die, was tun die den ganzen Tag und was tun sie nicht. Und das, was eben oft passiert jetzt, ist eigentlich die Beziehungsvermeidung. Man nimmt einfach hin, was oft passiert, dass in den Meetings, und die Meeting ist dann die einzige Form, die einem so einfällt als Kommunikationsform, dass da nicht geredet wird, auf Fragen keine Antworten gibt und so weiter. Und dabei ist es eben wirklich mehr und mehr die Aufgabe von Führungskräften, gerade in diesen internationalen Teams, die Beziehungen mehr zu pflegen. Also mehr One-on-Ones, und das ist natürlich aufwendiger, mehr Koordination, aber die können ja auch mal Breakout-Rooms machen und so weiter. Also die Kommunikation wird immer, immer wichtiger und vor allen Dingen auch die persönliche Kommunikation. Also das heißt, was ja auch sinkt, ist die sogenannte Mitarbeiterbindung. Und wir wissen ja beide, man kann ja die Mitarbeiter gar nicht binden. Oder hast du schon mal irgendwo einen angebundenen Mitarbeiter gesehen? Das geht ja nicht. Ne? Und also die entscheiden sich ja jeden Tag wieder neu, teilzunehmen an dem Spiel in dieser Organisation. Und das hat nun mal leider oder Gott sei Dank auch viel mit den Führungskräften zu tun. Weil für wen stehe ich morgens auf, wenn es mir irgendwie mal nicht so gut geht. Ne? Also ich nicht weiß, also krank bin ich auch nicht, aber so richtig, richtig gut geht es mir auch nicht. Und die Entscheidung, ob ich dann arbeite oder nicht, das hängt sehr viel damit zusammen, wie die Beziehung zu der Führungskraft ist oder wie sie auch Beziehungen innerhalb des Teams organisiert. Denn die Leute gehen ja auch, also wollen ihre Kollegen ja auch nicht im Stich lassen oder Kolleginnen. Ja, das heißt also, darauf muss mehr geguckt werden, denn die Fluktuation steigt. Das kann man wirklich sagen. Also ganz viele Führungskräfte sind jetzt damit beschäftigt, neue MitarbeiterInnen zu finden, diese einzuarbeiten, die Fluktuation zu verhindern, das alles zu koordinieren und den eigenen Workload noch zu bearbeiten. Und hier kommt wieder das rein, was für Führungskräfte generell gilt. Also, dass sie ihre Aufgaben wirklich anders organisieren sollten, ne? Also Stichwort Delegation und sich einfach nochmal fragen, wann und wie bin ich eigentlich als Führungskraft wirksam? Und dazu braucht es wiederum Reflexionsräume, weil wenn die so drin sind im Hamsterrad, dann machen sie immer dasselbe, ohne sich zu fragen, ist das überhaupt das, was mich meinem Ziel als Führungskraft näher bringt? Und kenne ich mein Ziel überhaupt? Oder mache ich hier einfach nur ratatatatam? Ja, das ist halt wichtig. Und eben auch sich zu fragen, wo fließt eigentlich meine Zeit hin? Also wenn ich mal so frage in den Workshops, wie viel Zeit verwendet ihr denn so auf Führung? Also das heißt auf Kommunikation mit Mitarbeitenden, aber eben auch, Bauen von Strukturen und so weiter, dann ist das teilweise 20%. Ne? Das ist ja viel zu wenig.
Bei 20 Mitarbeitern wahrscheinlich.
Also ungefähr. Also ich meine, das ist eben wichtig, dass man das deutlicher wird, okay, wofür wirst du bezahlt? Du wirst für Führung bezahlt. Und nicht dafür, und das ist ja oft der Fall, weil wie werden Führungskräfte Führungskräfte? Sie sind oft super gute Expertinnen, ne? Und werden als gute Expertinnen diagnostiziert. Und jetzt sind wir ja für mal. Ne? Und dann denken sie, sie müssten weiter diesen Expertenstatus behalten, aber den müssen sie eigentlich mehr und mehr loslassen und nicht mehr so tief reingucken in die Themen. Und das fällt natürlich am Anfang total schwer. Und dann ist es natürlich die Frage, ja, wenn ich nicht mehr die Expertin bin, welchen Wert hat denn dann eigentlich meine Führung? Und darüber muss man auch mal reflektieren. Was ist der Wert meiner Führung? Ne? Frag mal. Ne?
Du wolltest das sagen. Ja, ich wollte gerade noch mal einmal kurz so markieren, dass man ja vermeintlich denken könnte, wenn man jetzt hört, da machen wir jetzt mal so ein Training oder so ein Workshop zum Thema Remote-Führung, dann hätte das irgendwie ganz viel mit Technik oder so zu tun. Könnte man ja denken. Ja, so, weil es hat ja irgendwie, geht um Digitalisierung, geht um Collaboration-Tools, um vielleicht den Einsatz anderer Arbeitsmittel und. Und jetzt höre ich dich und denk so, ja, nee, darum geht's vielleicht auch, aber in der Nebensache und in der Hauptsache geht's darum zu gucken, was braucht es jetzt aber dadurch dann eben viel mehr? Und das ist die Beziehungspflege. Und das ist eben weg von diesen eigentlich in größeren Gruppen sich digital treffen hin zu mehr One-on-One, ja, mehr persönliche Kommunikation und aber eben vor allen Dingen auch wirklich sich bewusst und noch mehr Zeit für Führung nehmen. Das ist das, was ich jetzt höre, was eben dadurch jetzt wirklich wichtiger und anders wird.
Ja, genau. Und auch mal ein bisschen flexibler zu denken. Also wie mache ich zum Beispiel diese Gespräche, diese One-on-Ones? Ne? Es muss ja gar nicht immer unbedingt online sein. Man kann sich auch mal zum Spaziergang treffen. Also entweder wirklich in Präsenz in einem Park oder so oder beim Mittagessen, beim Frühstück. Also dass es ein bisschen informeller und persönlicher wird, weil, wie gesagt, Fluktuation in Mitarbeiterbindungen hängt damit zusammen, dass die Beziehung, dass die Beziehungsqualität einfach sinkt. Also mehr Zeit in Beziehungen geben. So ist es. Ja.
Und ist das dann auch so der Link zum Thema Bewusstseinsentwicklung? Oder wie kommt das jetzt dann für dich dort besonders beim Thema Führung ins Spiel oder stärker ins Spiel?
Naja, also was ich schon bemerke, ist, dass die, wie gesagt, der Workload ist extrem hoch. Und das, was die Leute immer als Abschalten bezeichnen, das gelingt eben nicht, ne? Weil die einfach irgendwie gar nicht mehr, also es ist einfach alles zu viel. Und es hat natürlich sehr viel damit zu tun, auch souverän Grenzen zu setzen, sich souverän Themen zu suchen, dafür einzustehen und auch mal zu sagen, ich mache das jetzt nicht allen recht. Und das hat natürlich etwas mit Persönlichkeitsentwicklung oder auch Bewusstseinsentwicklung zu tun. Und dann wiederum also das Thema Bewusstseinsentwicklung, wenn du das jetzt ansprichst, wie ich eingangs schon gesagt habe, das hat viel damit zu tun, seinen Geist auch führen zu können. Also das heißt, ihn zu einem Beobachter in sich zu entwickeln, was macht eigentlich mein Geist gerade? Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Studie von Mindvalley, das ist auch eine größere Organisation, die so auch international viele Schulungen macht und so. Und die haben in der Pandemie mal gefragt, was ist eigentlich das größte Problem, was ihr jetzt habt? Ne? Und dann, wir würden ja wahrscheinlich denken, ja, das ist so Depressivität oder irgendwie Hoffnungslosigkeit, also alles, was so an Themen dort auftrat, Isolation. Und dann haben die gesagt, ja, hätten wir auch gedacht, aber das größte Problem ist Lack of Focus. Die haben keinen Fokus. Die können ihre Aufmerksamkeit und Energie nicht ausrichten. Und das hat sehr viel damit zu tun, also wir beobachten das ja auch, ne? Diese furchtbar vielen Ablenkungen, wie arbeite ich eigentlich, bing, 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 irgendwelche Benachrichtigungen fliegen rein, wir reißen uns immer wieder raus aus der Tätigkeit. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir fähig sind, unsere Aufmerksamkeit überhaupt zu steuern, dass wir das in der, dass wir eine Instanz in uns haben, die das kann, dass wir eine Instanz in uns haben, die sagt, ich ziehe mich selber nicht raus, sondern ich bleibe zum Beispiel bei dieser Aufgabe dran und dass wir Konzentration aufbauen können. Und das können viele überhaupt nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Und die machen dadurch auch nicht mehr die wichtigen Sachen, sondern die machen nur noch Feuerwehrtätigkeit. Also dahin gehen, die gehen dahin, wo das Feuer, wo das größte Feuer brennt, löschen das und so ist es. Also da gibt es diese ganze strategische Tätigkeit, dieses, was ist eigentlich wirklich wichtig oder eben die Mitarbeiterbeziehung. Das geht dadurch weg, weil sie einfach so getrieben sind. Und das hat direkt etwas mit dem Thema Bewusstseinsentwicklung zu tun. Also nochmal zusammengefasst, es geht darum, eine Instanz in sich zu entwickeln, die wie so ein Beobachter ist, ne? Also der so wahrnimmt, was ist eigentlich gerade in mir? Welche Gedanken sind da? Welche Gefühle sind da? Wie lenke ich mich zum Beispiel selber ab? Wie schaffe ich es immer wieder, mich aus den eigentlich wichtigen Aufgaben selber rauszuziehen und Unwichtiges zu tun? Und wie gesagt, immer wieder, was ist wichtig? Mhm. Also, genau.
Du, ich frage mich gerade, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ja, spricht mich total an, aber wie fange ich denn damit an? Also was kann ich denn jetzt machen? Ja, hättest du so ein, ja, wie so ein Alltags-Hack oder irgendwas, wo du sagst, das wäre mal eine Möglichkeit, dort zu starten?
Du meinst, um den Fokus zu vergrößern oder?
Ja, um überhaupt diese Instanz, diese Selbstbeobachtung, um sowas im Leben zu etablieren. Ja, also das braucht ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Übung oder ja, so ein paar Rituale oder sowas. Ne? Also, aber was hättest du so ein paar Tipps oder hast du irgendwas, wo jemand nachlesen kann oder also irgendwas, wo man jetzt einen Zugang finden könnte?
Ja, also es beginnt eigentlich mit, man könnte Mini-Meditationen machen. Eine schöne Übung, die kommt, Sophia Rödiger hat mir die mal erzählt. Und zwar sind das die drei Atemzüge, ne? Also so, die man auch immer wieder mal mit dem Team machen kann oder zum Beginn eines Meetings oder zwischen zwei Meetings, ist einfach ein Atemzug, der ist einfach nur atmen. Und der zweite Atemzug ist die Frage, wie geht es meinem Körper gerade? Oder was ist gerade in mir präsent? Und dann die Frage, was ist gerade jetzt wichtig? Also das ist zum Beispiel etwas, was auch immer wieder, wenn zum Beispiel Diskussionen da sind und man weiß gar nicht mehr, worum geht es eigentlich, warum reden wir eigentlich darüber, dann kann man zum Beispiel als Teamleiter oder Moderator eines Trainings diese kleine Übung einfach mal oder eines Meetings die Übung mal einfach einstreuen, um alle wieder zu zentrieren. Was ist gerade wichtig? Präsenz, Präsenz, Präsenz. Das ist zum Beispiel eine ganz gute Übung. Aber sonst ist es natürlich, wenn man da wirklich tiefer gehen will, dann lohnt es sich schon, und das sage ich ganz explizit, dass mal so ein bisschen Achtsamkeit und da ein bisschen was, das würde ich nicht machen. Also sollte man schon, würde ich schon sagen, mach mal einen vernünftigen Meditationskurs, wo du das richtig lernst, zum Beispiel Vipassana, ne? 10 Tage am Stück meditieren. Das ist zum Beispiel ein richtiger Game Changer, das lohnt sich, dann weißt du wirklich, was in dir abgeht und wie du deine Aufmerksamkeit führen kannst. Das ist zum Beispiel fantastisch. Danach weißt du, was tiefe Meditation ist und auch was Konzentration ist. Das lernst du da.
Mhm, super. Ja, ja, vielen Dank.
Aber sag mal ganz kurz, aber vielleicht nochmal als Alltagshack, vielleicht noch eine Sache. Du kannst ja auch, wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, stell dir einfach so Pomodoro-Technik-mäßig, das ist so eine Technik, stell dir einfach auf deinem Smartphone 10 Minuten den Timer. Okay, ich gehe jetzt mal 10 Minuten an diese knifflige Aufgabe ran. Das hat so einen Anschubeffekt, wo du sagen kannst, okay, wenn du jetzt ein Auto zum Beispiel hast, ne, und das hat eine Panne am Anfang, wenn du das anschiebst, ist das super, super schwer, ne, schieb, 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 aber dann rollt's. Und so sind wir ja auch, also wenn wir in eine Aufgabe uns hineinknien, am Anfang irgendwie kostet das Überwindung und dann müssen wir Kräfte mobilisieren, aber machst du das 5 bis 10 Minuten, dann entsteht so ein Flow. Und das kann so ein kleiner psychologischer Trick sein, um sich in Gang zu bringen für die Sachen, die man immer aufschiebt, ja. Also, weil das ist ja auch eine Aufschieberitis, sich sozusagen, oder Prokrastination, die Dinge zu tun, die gar nicht wichtig sind, die man aber gerne macht. Ne? Machen ja viele Führungskräfte.
Ja, ja, absolut. Ich habe eine letzte Frage. Mhm. Man könnte ja, oder ich ertappe mich manchmal so dabei, auch als ich dir jetzt schon wieder gerade zuhörte, hatte ich so ein paar Leute im Kopf, von denen ich so denken würde, Mann, was würde denen das gut tun? Wenn die das mal täten, also ganz konkret habe ich gerade an ein Vorstandsteam gedacht, mit dem ich gerade arbeite. Und dann dachte ich, aber genau die werden es ums Verrecken nicht tun, weil die würden, wenn sie das schon hören, würden sie schon, Leute, ja, also in die Empörung gehen, wie man denn sowas überhaupt nur denken kann, dass man jetzt irgendwie hier sich hinsetzt und zu viert oder fünft in einem Raum sitzt und drei Atem. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. Da gibt's ja die berühmte Anschlussfähigkeit, ne?
Ja, ja, das genau.
Dann gilt es halt in diesen Momenten auch darum, vielleicht eine sogenannte anschlussfähige Sprache zu finden, ne? Also zum Beispiel auch am Anfang eines Meetings einfach mal das Geteilte bei Teams oder Zoom oder wo auch immer ausmachen, sich einfach anzuschauen, nicht die Augen schließen, sondern einfach mal so einen inneren Screenshot zu machen.
Das, ne? Meine ich aber gerade gar nicht. Ich meine das gar nicht so aus meiner Sicht, sondern im Sinne von, ich will einfach nur so dieses, hast du manchmal auch so dieses, diese Beobachtung, die es am dringendsten bräuchten, die machen es nun mal so überhaupt nicht.
Das, also so denke ich überhaupt nicht.
Ja, ich ertappe mich dabei. Dann hilf mir mal, da anders drauf zu gucken.
Ich akzeptiere die Souveränität jedes Individuums und Wesens und denke dann, ja, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Es ist auch, ich kenne zum Beispiel auch Manager, die laufen dann Marathons. Und das wäre zum Beispiel nichts für mich. Da hätte ich keine Lust zu. Aber das ist auch extrem meditativ für die. Und die sortieren sich da so ihre Lebensfragen und was weiß ich, was gerade so ansteht. Ne? Ja. Also das ist ja auch wirklich eine Frage der inneren Resonanz. Also ich würde niemals denken, das ist jetzt das Richtige für die. Das hat was mit der Resonanz zu tun. Wenn das resoniert, dann ja. Ne? Also da bin ich absolut keine Missionarin, überhaupt nicht. Und habe auch keine Urteile, null. Das ist wirklich ganz entspannt.
Ja, das finde ich gut. Naja, das finde ich gut. Eher so im Sinne von, wo ist dann da die Resonanz? Und vielleicht sehe ich die jetzt einfach nur gerade nicht. Ja, vielleicht bin ich jetzt da die da blockiert ist. Ne? Weil mir dazu jetzt nichts einfällt, was ich da anbieten könnte oder so. Ja,
mach doch mal mit denen die Übung. Guck mal, lass dich doch mal überraschen. Das ist mal, ich mache jetzt mal ein ungewöhnliches Experiment. Ich will mal einfach nur mal so gucken. So ist vielleicht total schräg, aber wer weiß, ne? Dauert auch gar nicht lange. Probieren wir einfach mal aus. Ne?
Du, die würden das mit Liebe, würden sie das mitmachen. Das weiß ich jetzt schon. Aber. Na gut, ich finde, das ist ein schönes Ende. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schon wieder ein Anfang. Trotzdem ganz lieben Dank, Birgit, dass wir hier heute gesprochen haben. Schön, dass du endlich jetzt mal da warst in meinem Podcast.
Ja, ich danke dir. Danke, dass du mir so viel Space gegeben hast. Ja, das ist auch sehr, 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 sehr zauberhaft von dir. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?
dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.